ARD.
SWR Kultur. Forum.
Kindergarten und Grundschule, wie viel Handy darf sein? Die Kinder von heute kennen es nicht anders. Smartphones sind ein fester Bestandteil ihres Lebens. Schon die Kleinen swipen, was nur geht. Und das schlägt sich auch in Schulen und sogar Kindergärten nieder. Immer mehr Mädchen und Jungen sind mit Handys ausgestattet, die sie dorthin mitbringen. Die Erwachsenen reagieren je nachdem entsetzt, begeistert oder ratlos. Wie schädlich oder nützlich sind Smartphones für Kinder? Und welche Regeln braucht es in Kindergarten und Grundschule? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur. Mein Name ist Marion Theis und ich rede mit diesen Gästen. Dr. Isabel Brandhorst, sie leitet die Forschungsgruppe Internetbezogene Störungen und Computerspielsucht an der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Tübingen. Professor Dr. Thomas Irion, er ist Medien- und Digitalexperte im Grundschulverband Baden-Württemberg und er forscht und lehrt an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Und Thorsten Krause, Referent für Kinderschutz und Kinderrechte bei der Stiftung Digitale Chancen. Startklar zur Einschulung? Nur wenn dein Kind eine Smartwatch am Handgelenk trägt. Das suggerieren manche Werbespots von Tech-Firmen. Herr Krause, wozu braucht ein Erstklässler ein Smartphone oder eine Smartwatch?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist etwas, das in den Familien zu diskutieren ist. Es ist nicht am Alter des Kindes festzumachen, wann ein Smartphone oder eine Smartwatch sinnvoll ist, sondern ich finde, das hängt davon ab, welche Bedürfnisse oder welche Interessenlagen in der Familie vorherrschen. Wird das Kind zur Schule gebracht von den Eltern oder ist es vielleicht schon in einem frühen Alter selbstständig und muss auch die Wohnung alleine verlassen und verschließen? Ich finde, das sind unterschiedliche Situationen, über die man sprechen muss. Aber es ist natürlich klar, wir haben Situationen, Sie haben das gerade eingangs beschrieben, Kinder wachsen in einer durch und durch mediatisierten Welt auf. Digitale Endgeräte, Displays sind überall verfügbar. Kinder nehmen das von Anfang an wahr in ihrem Umfeld. Und insofern gehört das zu ihrem Leben, zu ihrem Erleben dazu. Ich halte nichts davon, Endgeräte grundsätzlich zu verbannen oder negativ zu konnotieren, sondern es ist immer danach zu schauen, aus welchen Gründen und für welche Zwecke diese Geräte dann benötigt werden. Und Kinder haben nach der Kinderrechtskonvention ein Recht auf Zugang zu den Medien. Also sozusagen eine reine Verbotsdiskussion wäre menschenrechtlich äußerst schwierig.
Der US-Psychologe Jonathan Haidt meint, Smartphones gehören grundsätzlich nicht in Kinderhände. Also er ist der anderer Meinung. Er hat ein Buch geschrieben, es heißt Generation Angst, wie wir unsere Kinder an die virtuelle Welt verlieren und ihre psychische Gesundheit aufs Spiel setzen. Sind unsere Kinder in Gefahr, Frau Brandhorst?
Ja, also es ist nicht so einfach aus meiner Sicht, wie es sich Jonathan Haidt macht. Es gibt durchaus eine sehr heterogene Studienlage. Wenn wir uns zum Beispiel den Aspekt der Depression anschauen, ja, wenn man einen Querschnitt betrachtet, gibt es einen Zusammenhang mit einer längeren, intensiveren Nutzung von Social Media und der Entwicklung von depressiven Symptomen. Aber wenn man ein bisschen einen Blick ins Detail wagen, dann merken wir auch, dass manche Jugendliche beispielsweise davon berichten, dass ihre Stimmung gar nicht von Social Media beeinflusst wird. Manche profitieren von Social Media, weil sie zum Beispiel daraus Inspiration für ihren Alltag bekommen, weil sie sich soziale Unterstützung suchen, weil sie Momente der Einsamkeit damit kompensieren. Andere wiederum werden in depressiven Symptomen vielleicht eher verstärkt. Also es kann sowohl positiv als auch negative Effekte haben.
Die UN-Organisation für Kultur und Erziehung forderte letztes Jahr, Schulen zu smartphonefreien Zonen zu machen. In Frankreich ist das schon so. In den Niederlanden gibt es neuerdings eine staatliche Empfehlung für ein Handyverbot an allen Schulen, auch an den weiterführenden. Brauchen wir sowas auch, Herr Irion?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil einerseits gebe ich meinen Vorrednerinnen recht, dass wir einfach sagen müssen, es ergeben sich Potenziale, aber auch Gefahren. Und andererseits haben wir eben die Situation in Grundschulen und Kitas, dass hier ja verschiedene Kinder zusammenkommen. Wir haben also kein Individualrecht, in dem wir also sagen können, was mit Kindern geschieht. Das ist eigentlich relativ Elternsache. Das ist ja tatsächlich auch so, dass diese Social-Media-Angebote beispielsweise erst ab 13 sind, wie TikTok und Instagram oder ab 16 wie WhatsApp, aber trotzdem sind sich viele Eltern darüber hinweg. Ja, theoretisch genau, darüber setzen sich viele Eltern hinweg und das ist, können sie auch tun. Es gibt da keinen Kläger oder keine Klägerin. Aber das Problem ist natürlich, wenn verschiedene Kinder zusammenkommen, dann kommen natürlich verschiedene häusliche Ordnungen zusammen. Und da kann es natürlich zu Problemen kommen. Ich will ein Beispiel aus einer Schule nennen. Da war es jetzt so, dass in der Schule eigentlich nicht das verwendet wird, das Gerät, aber schon auf dem Schulweg das Kind dann andere Kinder fotografiert hat. Wie geht man mit einer solchen Situation um? Das ist eine rechtliche Grauzone oder ein Zwischenbereich zwischen elterlicher Aufsicht und schulischer Aufsicht. Und weiter geht es natürlich in der Schule. Was machen wir, wenn in der Pause dann fotografiert wird. Insofern kommen natürlich dann schon Schulen zu Regelungen, wo sie dann sagen, die Schule sollte eine smartphonefreie Zone sein. Wie ich es jetzt in Australien hier erlebt habe, da wird eben zu Beginn der Schulzeit das Smartphone abgegeben und danach wird es dann wieder abgeholt. Aber gleichzeitig besteht natürlich eine große Gefahr, die gerade ja auch von Herrn Krause angesprochen wurde, dass natürlich dann der Zugang zu digitalen Geräten möglicherweise auch beschränkt ist.
Also Sie sind von Australien aus zugeschaltet, das nur zur Erklärung, Herr Irion. Mit den Kindergärten, wie ist es da? Sollten die handyfrei bleiben zumindest? Die Kinder sind ja noch relativ klein.
Ich habe die Meinung, dass Smartphones oder Bildschirmgeräte im Kindergarten keinen Mehrwert bieten, weil Kinder einfach in dem Alter Lernerfahrung hauptsächlich durch Interaktion machen. Sie können durchaus von Wissensmedien auch ihr Wissen erweitern. Also sie können Faktenwissen lernen, sie können Modell lernen, sie können auch beispielsweise ihren passiven Wortschatz erweitern. Aber das können sie noch besser in der direkten Interaktion mit ihrer Umwelt. Gleichzeitig bin ich niemand, der Panik macht und sagt, Kinder nehmen einen Schaden, sobald sie in die Nähe eines Smartphones kommen. Also so ist es sicherlich nicht. Und ich glaube, das sollten wir den Kindern auch im Kindergartenalter nicht suggerieren. Wir Erwachsene benutzen es 24/7, aber ihr dürft da auf keinen Fall mit in Berührung kommen. Also die Haltung halte ich für schädlich, aber ich halte Smartphones im Kindergarten für nicht notwendig und ich halte ein Smartphone-Verbot für Erzieherinnen und Erzieher im Kontakt mit den Kindern für sinnvoll, weil das erlebe ich zunehmend als Problem, dass gerade die nachwachsende Erzieherinnen und Erziehergeneration nicht auf das Smartphone verzichten möchte während der Arbeitszeit.
Dann dürften die Kinder aber auch selbst keins mitbringen. Das ist ja das, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
Absolut, ja.
Da würde ich jetzt vielleicht gleich einhaken, weil ich die Position zum Smartphone ja auch schon sehr kritisch gesehen habe, aber die von den Bildschirmmedien sehe ich durchaus anders. Ich denke, wenn wir so weit gehen dürften, dass nur in Originalhandlungen, also in inaktiven Situationen gelernt wird, dann müssten wir auch Bilderbücher verbieten. Also ich habe da eine andere Position dazu. So ist also derzeit deutschlandweit eher der Trend zu sagen, in der Kita gesteuerter und sinnvoller Nutzung, um eben grundsätzliche Kompetenzen aufzubauen.
Lassen Sie uns mal, um eine Grundlage für die Diskussion zu haben, reden darüber, was das überhaupt mit den Kindern macht. Also in Dänemark ist es ja zum Beispiel so, dass jedes dritte vierjährige Kind ein eigenes Handy oder Tablet hat. In Deutschland dürften die Zahlen etwas niedriger sein. Also was wir wissen ist, dass rund 2/3 der 10- bis 11-jährigen Kinder in Deutschland ein Smartphone besitzen und 12- bis 13-Jährige verbringen pro Tag gut 2 Stunden am Handy, Tendenz steigend. Was macht das mit der Entwicklung?
Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob ich 2 Stunden lang nur etwas konsumiere beispielsweise oder ob ich selber 2 Stunden gestaltend mit einem Gerät tätig bin oder ein Lernprogramm, eine Wissensanwendung ausführe, etwas recherchiere oder einfach den Austausch mit meiner Familie halte, wenn meine Großeltern beispielsweise gerade auf einem anderen Kontinent sind und ich eine Videotelefonie über ein Endgerät durchführe, dann finde ich, sind 2 Stunden im Zweifel nicht kritisch zu bewerten, weil es die Familienzusammenhalt stärkt, weil es sozusagen den Austausch befördert und weil das durchaus als etwas Positives anzusehen ist, was nicht nur für die kindliche Entwicklung gute Folgen haben kann, sondern was natürlich auch die Großeltern in der Situation positiv zurücklassen kann. Also ich glaube, dass wir gar nicht so sehr darüber sprechen sollten, ob sozusagen die Grundschule oder der Kindergarten smartphone-frei ist, sondern was machen wir mit den Geräten in den Einrichtungen und welche Regeln brauchen wir dann auch dafür?
Ich finde, wir sollten schon darüber sprechen, was die Benutzung des Smartphones oder überhaupt von Bildschirmzeit mit dem Gehirn macht. Also der schon zitierte Psychologe, US-Psychologe Haidt, sagt, mit dem ersten Smartphone beginnt eine Neuverdrahtung im Hirn. Ist das in einer kindlichen Lebensphase unter Umständen kritisch? Frau Brandhorst vielleicht?
Das kindliche Gehirn entwickelt sich jeden Tag. Und mir sind keine Studien bekannt, die jetzt zum Beispiel zwei Kohorten miteinander vergleicht. Die eine Gruppe hat keinen Zugang zu digitalen Medien und die andere schon, sodass man da wirklich auch mit einer Kontrollgruppe klare Aussagen ableiten könnte. Alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf unser Gehirn. Das Gehirn ist im Ende wie ein Muskel. Wenn wir etwas häufig tun oder wenn wir es mit Leidenschaft tun, dann schlägt sich das stärker im Gehirn nieder, wie wenn wir etwas selten tun. Und von dem her, wenn Kinder viel Medien nutzen, hat es natürlich auch Einfluss auf ihr Gehirn. Man kann in Bildgebungsstudien nicht unbedingt ablesen, ob das eine förderliche oder eine problematische Entwicklung ist. Also so viel zu den Bildgebungsstudien. Aber es gibt natürlich viele andere Studien, die den Medienkonsum im frühen Kindesalter beispielsweise später mit Problemen bei der motorischen Entwicklung in Verbindung bringen, Übergewicht mit Problemen beim Spracherwerb. Also da gibt es ja einige Studien, teilweise auch Längsschnittstudien, die da Schwierigkeiten aufzeigen, aber auch da zeigt sich wiederum, der Blick ins Detail lohnt sich und es macht einen großen Unterschied, da möchte ich meinen Vorrednern unbedingt zustimmen, was die Kinder mit den Geräten machen. Mhm. Wobei es sich mir noch nicht erschließt, was ein 2-3-jähriges Kind mit einem eigenen Smartphone anfangen soll, weil es wird nicht auf die Idee kommen, die Großeltern auf einem anderen Kontinent anzurufen. Das ist was wunderbar über das Smartphone der Eltern gesteuert werden kann, ohne dass die Kinder eigene Geräte brauchen. Ich behaupte, dass die meisten Kinder, die eigene Geräte in dem Alter haben, hauptsächlich Unterhaltungsmedien konsumieren. Und das ist nicht das, was wir uns von Förderung wünschen.
Um diesen Aspekt ging es mir gar nicht sozusagen, ob die Kinder ein eigenes Gerät dafür verwenden oder in Besitz sozusagen haben. Wenn wir da in die Statistiken reingucken, dann ist es in Deutschland so, dass Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren zu 10% über ein eigenes Gerät verfügen. Das ist also eine deutliche Minderheit. Aber sie wachsen natürlich in Haushalten auf, wo im Grunde zu 100% vielfach entsprechende Geräte verfügbar sind und der Internetzugang. Und deswegen müssen wir natürlich in Familien, aber auch in Bildungseinrichtungen darüber ins Gespräch kommen, sozusagen, wofür nutzen wir diese Geräte, wie oft nutzen wir diese Geräte, was stellen wir damit an? Und natürlich, umso jünger die Kinder sind und umso weniger Erfahrung haben, umso besser ist es natürlich auch, eine begleitete Mediennutzung durch die Eltern oder durch Fachkräfte zu gewährleisten und auch entsprechende Sicherheitseinstellungen an den Geräten vorzunehmen, damit Kinder nicht mit unangenehmen oder mit Inhalten in Kontakt kommen, die für ihre Entwicklung schädlich sein können.
Aber auch dafür frage ich mich, ob man eigene Geräte für Kinder braucht, die ja noch eine sehr gering ausgeprägte Selbstkontrollfähigkeit haben. Und vielleicht verbunden auch mit der Frage, was bedeutet denn eigentlich eigenes Gerät? Bedeutet das, dass ich ein Gerät 24 Stunden am Tag zur Verfügung habe, vielleicht mit der Sicherheitseinstellung, dass ich es nur 30 Minuten pro Tag nutzen kann, aber ich habe es trotzdem irgendwie immer bei mir und kann selbstständig entscheiden. Muss das sein bei so jungen Kindern oder kann das nicht auch über die Eltern erfolgen?
Wie gesagt, ich habe das Problem, dass wir sehr geräteorientiert diskutieren, weil es ist so, dass unsere digitale Welt total durchzogen ist von Digitalisierung. Kinder sind auch im Internet, wenn sie in den Fernseher anschalten, weil sie dann ein Smart-TV verwenden. Also wir müssen uns lösen hinsichtlich der gut greifbaren Sichtweise von Geräten hin zu einer Nutzungsform. Und da sehe ich wirklich durch verschiedene Nutzungsformen tatsächlich große Probleme hinsichtlich der starken Reize, die die Geräte auf die Kinder haben, die einfachen Lösungen, die Kinder finden, die wenige Bewegung. Man kann Abenteuer heutzutage erleben, ohne vor die Tür zu gehen. Das halte ich für sehr problematisch. Aber ich halte es nicht so verbunden mit Geräten, weil Sie haben es ja gerade richtig gesagt. Die Geräte lassen sich von Zeitsteuerung möglicherweise Smartphone besser programmieren als ein Fernsehgerät. Aber ich sehe das insofern, ein unreguliertes Gerät sehe ich als großes Problem, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Können denn Kinder zwischen der echten Welt mit Anfassen, Riechen und Schmecken und der virtuellen Welt unterscheiden?
ab einem gewissen Alter schon.
Würde ich jetzt
ab wann ungefähr?
Gerne, Frau Pantast.
Kinder unter 2, 3 Jahren können noch nicht zwischen Fiktion und Realität beispielsweise unterscheiden. Also das, was sie im Bildschirmmedium sehen, halten sie für echt und aktuell.
Ist das ein Problem?
Also das kann Angst machen. Das kann einfach verunsichern und überfordern.
Verändert sich denn durch die Nutzung von Smartphones oder Smartwatches schon bei Kindern das Miteinander unter Kindern?
Von welchem Altersbereich reden wir denn gerade?
Ich würde mal bei Kindergartenkindern anfangen.
Also ich würde behaupten, dass wenn ein Kindergartenkind ein Smartphone bekommt und beispielsweise da Bilder anschauen kann oder ein Video läuft, irgendwas, was die Aufmerksamkeit des Kindes fesselt, dass dann die Interaktion mit den anderen Kindern für die Zeit unterbrochen wird, während jetzt Jugendliche beispielsweise auch miteinander reden und gleichzeitig ins Smartphone schauen und über die Dinge reden, die sie am Smartphone sehen. Diesen Aufmerksamkeitswechsel, der gelingt kleinen Kindern noch nicht so gut. Mhm. Deswegen würde ich sagen, dass die Interaktion zwischen Kindern im Kindergartenalter durchaus beeinträchtigt werden würde.
Und wie ist das mit Grundschulkindern? Das ist ja auch eine entscheidende Zeit beim Thema Freundschaft schließen, Durchsetzungsfähigkeit, Streiten lernen und solche Dinge. Hat das da Einfluss?
Ich würde schon sagen, dass es einen Einfluss hat. Ich sehe aber mehrere Faktoren, die einen Einfluss haben. Also wenn ich mit Grundschullehrkräften spreche, dann fühlen sich doch viele sehr überfordert hinsichtlich der sozialen Kompetenzen der Kinder. Da gibt sich natürlich durch verschiedene, für vielfältige Veränderungen im Schulsystem, Herausforderungen durch Inklusion und Heterogenität, Migration, hohe Ansprüche der Eltern. Und natürlich ist die Grundschule ein Auffanggebecken für die sozialen Probleme der Gesellschaft geworden. Aber von Lehrkräften wird es doch sehr häufig als weiterer Faktor benannt, dass eben die Kinder durch die Medieneinflüsse sich schon verändern. Und ich glaube auch, dass das nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Wir alle verändern unsere Vorstellungen der Welt durch die digitalen Medien. Die Schönheitsideale verändern sich in späteren Jahren. Und viele Kinder haben ja schon das Vorbild, YouTube-Influencer zu werden. Und gleichzeitig ist es eben die Frage, wie man umgeht mit Konflikten. Und wenn man immer abtaucht, ist es natürlich schwierig. Und andererseits entstehen in den sozialen Medien auch Probleme, indem ich eben sehe, wie schön die Welt außerhalb ist. Und gleichzeitig auch, es gibt ja solche Formen wie Cyberbullying, die häufig dann auch später kommen, aber gleichzeitig schon erste Ansätze auch schon in der Grundschule passieren. Und deshalb glaube ich, dass die Grundschulen sehr stark gefordert sind, in diesem ganzen Feld zu agieren, dass die Themen, die Sie gerade benannt haben, Frau Theis, zu Recht, diese sozialen Kompetenzen von Empathie bis Streitfähigkeit, dass sie unglaublich wichtig sind, dass sich den Grundschulen mehr widmen können. Leider ist es aber so, dass die Grundschulen derzeit sehr stark reduziert werden auf Lesen, Schreiben, Rechnen. Und wir brauchen eigentlich ganz andere Schulkulturen, um das aufzufangen. Und da reicht ein Smartphone-Verbot oder eine Regulierung der Mediennutzung nicht aus, sondern wir brauchen eigentlich einen Change im Bildungssystem. Persönlichkeitsbildung muss wieder in den Fokus der Primarstufenbildung geraten. Mhm. Wir müssen uns unbedingt stärker um das Aufwachsen von Kindern kümmern. Und dazu gehören natürlich Naturerfahrungen, das ist ganz klar.
Ist es andererseits nicht so, dass gerade Kinder in diesem jungen Alter, also Vorschul- oder Grundschulkinder, von denen wir jetzt gerade hauptsächlich reden, natürlich abhängig sind von ihren Eltern, geprägt werden vom Elternhaus und dass da die Eltern sich möglicherweise aus der Verantwortung stehlen und es dann den Schulen oder Lehrerinnen und Lehrern überlassen? Also sind die Eltern manchmal das Problem hier in diesem Thema, über das wir gerade reden?
Ich würde das spontan jetzt mit Nein beantworten, weil ich das schwierig finde, Eltern als Problem zu betrachten oder eher sogar als sie stehlen sich aus der Verantwortung. Ich glaube, dass viele Eltern überfordert sind mit der digitalen Erziehung. Man muss sich als Elternteil um sehr viele Themen kümmern und irgendwie in ganz vielen Dingen plötzlich Experte werden. Und Medien ist nur einer von vielen Bereichen. Und sehr komplex und sehr schnelllebig. Und das schaffen viele Eltern nicht. Deswegen ist es manchmal die naheliegende Strategie, einfach nur Nutzungszeiten zu verbieten. Das ist aber nicht die Lösung. Wir haben ja heute schon viel auch über die Inhalte gesprochen, was Kinder nutzen. Und ich glaube, dass wir da auch in Deutschland noch ganz viel unternehmen sollten, Eltern zu stärken, weil sie haben natürlich eine ganz wichtige Aufgabe. Sie bieten ein Lernfeld, das niemand anders ihnen, den Kindern vermitteln kann. Und wir müssen Eltern dabei unterstützen, dass sie das gut schaffen.
Angebote gibt es ja genug, Plattformen ohne Ende, Herr Irion, das wissen Sie am besten. Ist das dann trotzdem legitim, dass Sie die Verantwortung an die Schulen abgeben? Weil so hört sich das für mich an.
Ich glaube, die Schule muss den Ball zurückspielen, aber als Partner der Eltern oder als Partnerin der Eltern. Wir können nicht den schwarzen Peter den Eltern geben, aber letztendlich muss die wesentlichen Maßnahmen müssen natürlich zu Hause stattfinden. Wir können die wichtigen Dinge wie die Nutzungszeit kann die Schule nicht kontrollieren, da wären wir übergriffig. Aber sie muss eben überzeugen. Und dazu fehlt es leider vielen Lehrkräften an der Ausbildung. Und es fehlt auch im Land die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Themen und die wissenschaftliche Grundbildung der Lehrkräfte. Es gibt kein Fach Medienbildung an den pädagogischen Hochschulen. Und es gibt auch in der Lehrerfortbildung geht es oft über die Nutzung der Geräte. Wir müssen uns aber über solche Dinge, die gerade Frau Brandhorst schon angesprochen haben oder Herr Krause, müssen wir sich prinzipiell in der Lehrerbildung viel mehr Gedanken machen.
Kindergarten und Grundschule, wie viel Handy darf sein? Darum geht es heute im SWR Kulturforum mit der Psychologin und Kinderpsychotherapeutin Dr. Isabel Brandhorst, Professor Dr. Thomas Irion vom Grundschulverband Baden-Württemberg und Thorsten Krause von der Stiftung Digitale Chancen. Es ist ja so, dass sobald man sich im Internet bewegt, es auch Gefahren geben kann, die dort lauern. Gerade für oder auch für kleine Kinder ist das der Fall. Also man kann treffen auf Pornografie, Gewaltverherrlichung, Cybermobbing, Sexualdelikte. Was kann Kindern begegnen, die sich ahnungslos im Netz bewegen?
Kinder können im Grunde all die Gefahren, die Sie gerade genannt haben, begegnen. Sie können von fremden Personen angesprochen werden. Sie können auf Inhalte stoßen, die sie verstören, die sie ängstigen, die sie als eklig und unangenehm empfinden. Sie können zum Geldausgeben verleitet werden in Spielen und in anderen Online-Shops sozusagen. Da sind eine ganze Menge von Risiken, die es auch gar nicht zu negieren gilt. Umso wichtiger ist es ja, dass Medienerziehung in der Familie, aber auch in der Schule stattfindet. Das wäre noch eine Antwort auf eine vorige Frage gewesen. Ich sehe da eine geteilte Verantwortung. Und wenn wir die Situation haben, dass Kinder in einer Welt aufwachsen, die durch und durch digitalisiert ist, dann muss es natürlich zur Erziehung gehören, Kinder auf diese Welt auch vorzubereiten, so wie wir sie auch auf den Straßenverkehr und auf andere Situationen vorbereiten, wo sie mit Risiken konfrontiert sind. Aber wir wissen, dass Eltern damit vielfach überfordert sind und dass sie ihren Kindern viel höhere Kompetenzen zuschreiben, sich in diesen digitalen Umgebungen zurechtzufinden und zu orientieren. Und Eltern suchen dann ganz oft den Kontakt zur Kita oder zur Grundschule, weil sie sich dort Unterstützung wünschen und hoffen, diese zu erhalten. Und insofern ist es natürlich auch eine Aufgabe von Fachkräften, sich darauf vorzubereiten, diesen Austausch mit Eltern, aber auch mit Schülerinnen und Schülern oder Kindern zu führen. Und wir wissen aus Befragungen des Kinderrechtsausschusses, dass Kinder sich kompetente Ansprechpersonen wünschen. Und die größte Gefahr, die ich sehe, ist, wenn sie die nicht in ihren Eltern oder in ihren Bezugserwachsenen sozusagen auch in den Bildungseinrichtungen finden, dann haben sie keine Punkte, wo sie hingehen können, wenn ihnen etwas Unangenehmes widerfährt, wo sie sich Hilfe und Unterstützung holen können. Und das ist, glaube ich, ganz zentral.
Das heißt, so oder so sollte man kleine Kinder auf keinen Fall alleine lassen mit dem Smartphone oder mit einem Bildschirm.
Also ein Grundschulkind sollte nicht allein im Internet unterwegs sein. Und bitte, wenn möglich, nicht in Social Media. Ja.
Ich bin sehr dafür, dass umso jünger die Kinder sind und umso weniger Erfahrung sie haben, dass wir über begleitete Mediennutzung sprechen. Einerseits, um sozusagen zu verhindern, dass sie sich bestimmten Risiken aussetzen. Andererseits aber auch, weil Eltern oder Fachkräfte damit auch ein Interesse an der Lebenswelt der Kinder zeigen und weil man das gemeinsam entdecken kann und dann viel besser auch einschätzen kann, was erleben die Kinder da, was macht das mit den Kindern, warum ist das Kind vielleicht gerade verängstigt oder warum ist es gerade auch besonders erfreut. Wenn ich nicht sozusagen Teil der Lebenswelt bin, dann weiß ich nicht, was da geschieht und entkoppel mich natürlich auch in meiner Beziehung zu dem Kind. Und das ist, glaube ich, nicht gut.
Also hier nimm mal das Handy und gib eine halbe Stunde Ruhe. Das funktioniert nicht, weil sonst kriegen die Eltern ja auch nicht mit, was passiert ist. Richtig,
das
oder?
Funktioniert schon.
Ja.
Also wenn man sagt, das Ziel ist Ruhe, dann funktioniert das wunderbar. Das ist nochmal vielleicht auch ein kurzer Schlenker zu der Frage der Streitkompetenz, die ja auch eine gewisse Emotionsregulationsfähigkeit voraussetzt. Und das ist ein Problem, das wir in vielen Familien sehen, dass die digitalen Medien schon seit ganz früher Kindheit verwendet werden, um Emotionen bei den Kindern zu regulieren, um auch Zeit zu haben, zum Beispiel schnell das Mittagessen zu kochen oder schnell in die Waschküche zu gehen oder irgendwelche Dinge im Alltag zu erledigen. Und das Kind ist einfach sehr zuverlässig geparkt. Also YouTube als Babysitter, also als Stichwort, das funktioniert. Ob es gut ist, ob das Kind damit lernt, oder nicht lernt, Emotionen alternativ zu regulieren, das ist eine andere Frage.
Ja, die hätten wir jetzt gerne beantwortet. Kann man die beantworten?
Also Kinder, die häufig mit Bildschirmmedien ihre Emotionen regulieren, können das weniger gut ohne Bildschirmmedien.
Was ist denn mit von zu Hause aus benachteiligten Kindern oder vernachlässigten Kindern?
Das Problem ist hier, dass wir da eine soziale Kluft tatsächlich haben, dass bestehende soziale Kluften eher vertieft werden, weil wir feststellen, das Problem ist heutzutage nicht mehr die Ausstattung mit Geräten, was lange Zeit vorher immer diskutiert wurde, sondern wir gehen in eine neue Phase, also sind wir schon lange eingetreten, dass es um die Nutzung der Geräte geht. Und so zeigt sich, dass eine soziale Ungleichheit auch bei der Nutzung und der Begleitung sich darstellt. Es ist so, dass manche Familien eben sehr bewusst mit digitalen Medien umgehen, vielleicht manchmal auch übervorsichtig und eine bestimmte Ängste auch übertragen. Aber andererseits auch manche Familien sehr sorglos mit digitalen Geräten umgehen. Und dass da natürlich dann gerade Kinder, die sozial vernachlässigt werden, besonders viel diesen Geräten ausgesetzt sind. Und dadurch können natürlich soziale Ungleichheiten deutlich verstärkt werden. Und auch hier hat die Grundschule und auch die Kita eine wichtige ausgleichende Funktion. Und wir sollten auch ein bisschen davor aufpassen, dass wir unsere negativen Ängste nicht zu stark auf die Kinder übertragen. Also ich höre immer wieder, dass man Kinder vor Fake News und den Gefahren immer warnen soll. Ich glaube im Gegenteil, wir müssen ihnen spielerisch die Möglichkeiten digitaler Medien eröffnen, indem sie selber mal mit Medien tricksen und sich kreativ damit auseinandersetzen, um zu lernen, dass nicht alles real ist. Mhm. Aber das immer mit Gefahr hinweisen halte ich für gefährlich, weil das führt auch zu einer Verstärkung, wenn man zu jemand sagt, dass du da ständig vor dem Gerät sitzt, das macht dich ja ganz krank, ein häufiger Elternfehler. Das ist ein Problem, weil es ja eher verstärkend wirkt. Deshalb ist ganz gewichtig, dass wir auch eine positive Haltung gegenüber Medien aufbauen, obwohl wir uns der Gefahren digitaler Medien bewusst sind.
Lassen Sie uns noch mal reden über den Faktor Entwicklung und Lernen bei Nutzung von Bildschirmen, von digitalen Geräten, von Smartphones. In Dänemark ist es ja so, das Land war in den letzten Jahren großer Vorreiter, was die Digitalisierung von Kindern angeht. Dort hat fast die Hälfte der Kinder unter 10 Zugriff auf soziale Netzwerke und Videoplattformen und rund die Hälfte der 10-Jährigen hat ein eigenes Profil auf den sozialen Netzwerken. Und jetzt ist es so, dass seit einigen Monaten die Regierung zurückrudert. Sie hat sich sogar entschuldigt für ein Experiment mit Kindern, das man begonnen habe, ohne die Tragweite zu verstehen. Jetzt kommen Bücher und Papier zurück. Auch bei uns stand ja die Digitalisierung von Schulen jahrelang ganz oben auf der Tagesordnung. Sind wir vielleicht ein bisschen zu weit gegangen?
Also während die wieder zurückrudern, weil sie merken, da war unbedacht, haben sie alles versäumt, haben wir jetzt begonnen, vorsichtig erste Integration in den Unterricht zu machen. Das ist in meinen Augen nicht vergleichbar.
Aber ist Dänemark nicht vielleicht eine Warnung an uns, dass wir gar nicht so weit kommen lassen sollten?
Also Social Media und YouTube und Smartphones oder digitale Geräte gezielt im Unterricht eingesetzt, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich finde, Smartphones oder digitale Geräte, also nicht private Geräte, schulische Geräte, können im Unterricht gezielt wunderbar helfen, die Motivation zu steigern, aber auch ja, Problemlösefähigkeiten auszuprobieren oder auch Rückmeldungen zu bekommen. Also man muss nicht mehr wie früher einzelne Schüler aufrufen, die werden dann an die Tafel geschickt und es werden Vokabeln abgefragt und die fühlen sich vielleicht auch ganz unangenehm, weil sie vielleicht nicht alle Vokabeln wissen, sondern alle Schülerinnen und Schüler bekommen ein Gerät, der Lehrer macht eine Abfrage und sieht sofort den Lernstand der Schülerinnen und Schüler, kann direkt in der Unterrichtsstunde darauf reagieren. Wunderbar, das ist doch super. Sowas sollten wir viel häufiger einsetzen und nicht die privaten Geräte, wo Social Media und vor allem auch WhatsApp mit den unfassbar vielen Nachrichten, die die Schülerinnen und Schüler bekommen, wo das einfach eine wahnsinnige Ablenkung ist und wo sich wiederum die Schere aufmacht, ne? Weil die kompetenteren Schüler dieser Ablenkung viel eher widerstehen können als die Schülerinnen und Schüler mit weniger Ressourcen.
Und was machen wir dann mit den privaten Geräten? Abgeben? So wird das in Dänemark jetzt, also wie gesagt, man rudert wieder zurück, teilweise gehandhabt.
Ich finde, es ist eine Frage, die in der Schule oder im Zweifel auch in der Klasse miteinander ausdiskutiert werden muss, weil wir die Erfahrung haben, dass Regeln, auf die man sich gemeinsam verständigt hat, auch viel stärker eingehalten werden als Regeln, die einem einfach vorgegeben werden. Das sind ja die Sachen, die die Konflikte in den Klassenzimmern beherrschen, sozusagen Ablenkung durch Messenger sozusagen, das Fotografieren von Mitschülerinnen und Mitschülern, vielleicht auch das Kommentieren, was der Lehrer gerade sozusagen vor der Klasse macht, sozusagen in sozialen Medien. Dazu braucht es eine Verständigung, wie wir damit umgehen können. Und das ist auch nicht das, was wir meinen, wenn wir darüber sprechen, dass Schule digitaler werden muss, dass das Lernen digitaler werden muss. Sondern da bin ich ganz bei Frau Brandhorst. Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Und ich finde auch, dass Schule da den Auftrag hat, das zu realisieren, um da zum Beispiel auch unterschiedliche Herkünfte und soziale Lagen in den Elternhäusern auszugleichen, damit wir das Auseinanderdriften der jungen Gesellschaft da nicht weiter befördern, sondern da eben digitale Kompetenzen bei allen Schülerinnen und Schülern auch gleichermaßen aufbauen, weil das sind die Kompetenzen, die sie in der Zukunft benötigen, um in dieser Welt auch bestehen zu können. Und wenn wir das nicht in der Schule vermittelt bekommen, wofür kann ich Geräte einsetzen? Wie schütze ich meine Daten und meine Privatsphäre? Wie kann ich sozusagen recherchieren, ob das, was mir da begegnet, wahr oder unwahr ist? Und all diese Fragen, das sind zentrale Fragen unserer Gesellschaft und das muss in Schule vermittelt werden. Und das meinen wir, wenn wir über Digitalisierung von Schule sprechen.
Aber ich frage mich schon, ab welchem Alter, und ich habe da selber noch keine klare Antwort, ab welchem Alter wir den Kindern diese Verantwortung zuschreiben können, zum Beispiel zu unterscheiden zwischen Fake News und einer glaubwürdigen Quelle. Das fällt ja schon vielen Erwachsenen schwer. Ab wann können wir denn von Kindern verlangen, dass sie das Smartphone während dem Unterricht oder auch während Hausaufgabenzeiten zu Hause ausschalten, damit sie eben nicht von WhatsApp-Nachrichten abgelenkt werden? Auch das fällt vielen Erwachsenen sehr schwer. Ich frage mich schon, ob wir in der Grundschule in Bezug auf die private Smartphone-Nutzung nicht so einen gewissen Schonraum schaffen können. Weil auch der soziale Druck, also je mehr Schüler in dem Altersbereich mit Smartphones ausgestattet sind, ob sie das jetzt zu Unterrichtsbeginn abgeben oder nicht, sie haben das vor der Schule, nach der Schule, eventuell auch während den Pausen. Der soziale Druck auf die anderen Grundschüler wird immer höher, mit eigenen privaten Geräten ausgestattet zu werden. Und leider ist es eben nicht so, dass all diese Geräte eingeschränkt, reguliert und von den Eltern gut begleitet sind, sondern ganz viele haben dann halt einfach das Smartphone mit unbeschränktem Internetzugang.
Und dann geht es ja auch noch um die Smartphones zum Beispiel in der lernfreien Zeit, in den Pausen. Frau Brandhorst, Sie haben da gerade eine Studie am Laufen. Gibt es da schon irgendwelche Ergebnisse?
Wir sind noch bei der Datenerhebung und wir fragen tatsächlich gerade Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, ob es Smartphone-Regelungen an allen deutschen Schulen braucht, dass eben nicht jede Klasse selbst aushandelt, wie sie es handhaben möchte, sondern dass es grundsätzliche Empfehlungen geben sollte. Wir fragen dazu, weil wir denken, das ist nichts, was die Wissenschaft oder Politik oder andere Player alleine entscheiden können, sondern da müssen wir maßgeblich die Leute mitnehmen, die es betrifft.
Mich würde interessieren, ob Sie da auch in der Grundschule forschen oder schwerwiegend auf weiterführenden Schulen. Hätte aber noch den Hinweis, dass in weiterführenden Schulen habe ich halt Kenntnis davon, dass da durchaus auch Enthauptungsvideos auf Gymnasien laufen, die Kinder verängstigen und so. Da passiert schon sehr viel. Die Studie an für sich finde ich sehr, sehr wichtig.
Die Smartphones sind ja nicht nur in den Schulen selber, sie sind ja auch unterwegs auf dem Schulweg, wie vorhin jemand von Ihnen schon sagte, in Sportvereinen, Musikschulen, im Schulbus. Brauchen wir eine Debatte grundsätzlich über Smartphones und Smartwatches auch und ihren Gebrauch im öffentlichen Raum?
Ich glaube, die Debatte gibt es schon. Ich weiß nur nicht, wie viel Einfluss sie dann auf das wirkliche Verhalten der Menschen hat. Also ich habe noch keine Situation erlebt, dass man am Bahnhof angesprochen wird, weil man gerade auf sein Handy schaut. Also es passiert ja, viele haben sich daran gewöhnt, sich mit den Smartphones zu beschäftigen, anstatt miteinander zu interagieren. Da hat sich die Gesellschaft einfach schon sehr stark daran gewöhnt.
Ich würde das gar nicht unterscheiden. In vielen Fällen werden Smartphones, wenn wir bei diesem Gerät bleiben wollen, dafür genutzt, um miteinander zu interagieren. Wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, was in der S-Bahn oder im Zug los war, da haben die Menschen in die Zeitung geguckt. Die haben sich ja auch nicht miteinander unterhalten. Also ich sehe sozusagen hier zwar eine Verschiebung sozusagen des genutzten Mediums, aber nicht sozusagen in der Art der Interaktion sozusagen in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben. Deswegen würde ich das nicht so kritisch sehen. Ansonsten gilt es doch aber genau, dass es eine Erziehungsfrage und eine Frage der gesellschaftlichen Aushandlung miteinander ist, wie wir miteinander umgehen. Denn das sozusagen, was wir im sozialen Nahraum haben wollen, das wollen wir doch eigentlich auch in den sogenannten sozialen Medien, die wir im Moment vielfach gar nicht als sozial empfinden haben. Und darüber müssen wir doch miteinander in Austausch gehen, warum bestimmte Phänomene sich übertragen. Auch das, was wir sozusagen als Cybermobbing mittlerweile vielfach diskutieren, ist ja nicht so, dass das allein durch die digitale Welt entstanden ist, sondern Mobbing gab es vorher auch schon auf dem Schulhof. Und das überträgt sich natürlich ins Digitale und verschärft sich sozusagen durch die Übertragungsmöglichkeiten und Geschwindigkeiten dadurch auch. Das würde ich nicht kleinreden. Aber die Programme, die wir haben, um Mobbing sozusagen im analogen Raum zu bearbeiten, die können wir auch nutzen, um sie sozusagen auf den digitalen Raum auszuweiten und darüber miteinander in Austausch zu gehen. Denn daran kommen wir nicht vorbei, uns dazu zu verständigen, wie wir miteinander agieren wollen. Die wenigsten Menschen finden das ja gut, dass sie im Internet beleidigt werden oder dass sie bestimmten Szenarien dort ausgesetzt sind. Und dann müssen wir eben dazu ins Gespräch und in die Verhandlung gehen, warum diese Situation aber stattfindet und wie wir damit umgehen können.
Mit der fortschreitenden digitalen Entwicklung, Sie haben das gerade angedeutet, Herr Krause, hat die Tech-Branche ja immer mehr Einfluss auf uns Nutzerinnen und Nutzer, natürlich auch auf die Kinder. Das Interesse der Branche besteht darin, Kundschaft zu binden und möglichst viele Daten zu horten. Jetzt gucken wir nochmal auf Dänemark. Da will die Regierung mit ihrer Aktion Switch Off die Tech-Branche bei Kinderrechten unter Druck setzen. Sie hat die großen Tech-Firmen aufgefordert, auf suchtverstärkende Mechanismen wie den sogenannten Infinite Scroll, bei dem immer neue Inhalte nachgeladen werden, zu verbieten. Jugendliche sollen erst ab 15 eigene Konten eröffnen dürfen. Sie fordert ein Verbot für Werbung, die sich an Minderjährige richtet. Sie fordert ein Verbot von KI-erzeugten Inhalten, die den Missbrauch von Kindern zeigen. Welche dieser oder vielleicht auch anderer Maßnahmen bräuchten wir dringend?
Alle. Und es ist ja nicht nur, dass es in Dänemark stattfindet, sondern wir haben in der Bundesrepublik Deutschland seit 2021 auch ein modernisiertes Jugendschutzgesetz, wo genau diese Themen adressiert werden und wo die Anbieter sozialer Dienste oder digitaler Dienste dazu verpflichtet sind, diese Voreinstellungen für junge Nutzenden auch bereitzuhalten, zu garantieren, dass sich junge Menschen beispielsweise anonym im Internet bewegen können oder mit Pseudonymen, dass man sie nicht aufgrund ihrer Lokalität nachverfolgen kann, dass sie nicht von Fremden angesprochen werden können. Wir haben mit dem Digital Service Act jetzt Regulierung, dass Werbung nicht an Kinder gezielt ausgespielt werden darf, um sie zu verleiten. Wir haben ein Verbot von Dienstegestaltungen, die Menschen sozusagen gegen ihre eigenen Interessen verleiten und Sachen anklicken lassen, die sie so eigentlich gar nicht wollten. Die gesetzlichen Regulierungen dafür sind in den vergangenen Jahren geschaffen worden. Ich glaube, dass wir ein Vollzugsdefizit haben und dass wir da jetzt stärker werden müssen. Die Bundesregierung hat jetzt vor kurzem bei der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz die Stelle für Durchsetzung der Kinderrechte im digitalen Raum implementiert. Und das sind so Punkte, wo wir jetzt mit den Anbietern den Diskurs führen müssen und wo wir auch zur Durchsetzung der bestehenden Rechte kommen müssen. Und zum Teil ist es natürlich so, dass sich die Anbieter auch an ihre eigenen Regeln nicht halten. Wir hatten das vorhin schon ganz kurz. Die allermeisten der sozialen Medien sind erst ab 13 Jahren gemäß ihren eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen zulässig. Und trotzdem findet keine Kontrolle dahingehend statt, ob nicht auch jüngere Kinder sich dort bewegen. Und da müssen wir rangehen und die suchtgestaltenden Elemente, die Sie gerade genannt haben, sozusagen, dass Videos automatisch neu starten, wenn man eins zu Ende geschaut hat, dass es sozusagen kein Ende gibt in meinem Feed, wenn ich nach unten scrolle, sondern immer dabei gehalten werde. All das soll sich an Kinder nicht mehr richten. Und da müssen wir jetzt dahingehend kommen, dass es auch tatsächlich umgesetzt wird.
Die dänische Sozialpsychologin Aida Bikic, die sagt, es sei wie im Casino mit der zur Verfügung stehenden Technologie, die auf Abhängigkeit zielt, sei es unmöglich, Kinder zu einem bewussten Umgang mit sozialen Medien und Computerspielen zu erziehen. So wie die Lage im Moment gerade ist, Vollzugsdefizit haben Sie das genannt, Herr Krause. Wie sehen Sie das, Herr Irion?
Ich gebe dem teilweise recht. Ich sehe nur das Problem, dass die Hersteller so schnell sind in dem, was sie produzieren. So gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt Cocomelon. Das ist einer der meistgesehenen YouTube-Kanäle weltweit. Und der macht gezielte Maßnahmen, um Kinder wirklich dran zu bannen. Und zwar Kinder schon, Babys beim Einschlafen. Da kriegen die Babys das in die Hand gedrückt. Und dann haben da Filme ihnen vorgeführt, wo eben sehr stark zusammengeschnitten sind, wo genau auf die Kinder abgepasst sind, sodass die wirklich ganz toll sich da ablenken lassen und die Eltern ihre Ruhe haben. Also ich glaube, dass die Maßnahmen natürlich sehr clever sind, weil die Tech-Hersteller halt auch immer messen können, was passiert. Das ist eine Frage auch des Persönlichkeitsschutzes und des Datenschutzes. Wir stehen da also vor großen technologischen Herausforderungen und wir stehen in einem Wettlauf mit diesen Tech-Unternehmen, aber natürlich auch mit anderen wie China, die unsere Daten schon lange sammeln, also auch staatliche Kontrollen. Also da passiert ganz viel, was wir angehen sollten. Aber trotz all dieser Probleme müssen wir unbedingt darauf setzen, dass die heranwachsende Generation Kompetenzen in dem Bereich entwickelt. Weil diese Generation ist diejenige, die auf jeden Fall die Zukunft gestalten wird. Wir bereiten derzeit die Kinder auf unsere Vergangenheit vor. Die bereiten wir gar nicht mehr auf die Gegenwart vor. Wir bereiten sie auf unsere Vergangenheit vor und nicht auf ihre Zukunft. Und deshalb müssen wir sehr clever agieren und die ganzen Verbote, die Sie angesprochen haben und Regulierungsmaßnahmen sind sehr wichtig. Aber ich glaube, wir brauchen unbedingt auch Kreativität, pädagogische Kreativität, um die Kompetenzen der heranwachsenden Generation zu fördern.
Also ich weiß nicht, ob die Kinder nicht überfordert sind. Also ich würde eher von Jugendlichen sprechen. Da müssen wir ganz klar auf Bildung, auf Medienkompetenz auch bauen. Aber wir wissen auch, dass das begrenzt ist. Also selbst wenn die Jugendlichen wissen, dass viele Bilder in Social Media manipuliert sind, dass es da unrealistische Schönheitsideale gibt, dass es übertriebene Präsentationen von Sport, Schlankheit, reine Haut etc. gibt. Also selbst wenn sie das wissen, beeinträchtigt das sie negativ in ihrem Körperbild. Also Wissen schützt nicht unbedingt vor negativen Auswirkungen. Und ich glaube, dass wir ganz schnell zu mehr Klarheit in unserer Gesellschaft kommen müssen, weil einerseits sagen wir ja, Social Media sollte erst ab 13 sein. Andererseits wissen wir, dass das überhaupt nicht umgesetzt wird und sehen irgendwie auch zu, wie Social Media immer mehr in dem Grundschulbereich Einzug hält und stellen uns irgendwie nicht vehement dagegen. Auch die meisten Experten haben da keine oder trauen sich keine klare Haltung zu äußern. Ich würde mich da gar nicht ausnehmen, weil es einfach ein schwieriges Thema ist. Aber das ist eine ambivalente Haltung, die es den Eltern noch schwieriger macht, eine klare Erziehung vorzugeben.
Frau Brandt-Horst, wer steht hier in der Verantwortung, um unsere Kinder zu schützen?
Wir alle, also sowohl Politiker als auch Lehrerinnen und Lehrer, Institutionen und natürlich auch die Eltern. In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht auf ein Elterntraining hinweisen, das wir momentan testen. Das finden Sie unter elterntraining-internetsucht.de. Also ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Kindergarten und Grundschule, wie viel Handy darf sein? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit Dr. Isabel Brandt-Horst von der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Tübingen, Professor Dr. Thomas Irion, Medien- und Digitalexperte im Grundschulverband Baden-Württemberg und Thorsten Krause, Referent für Kinderschutz und Kinderrechte bei der Stiftung Digitale Chancen. Mein Name ist Marion Theiß. Ihnen vielen Dank fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.